Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits. Es ist Dienstag, der 15. Juni. Herzlich willkommen zum Rabe Info. Die Themen heute: Walfangmoratorium in Gefahr. Walfangkonferenz berät über einen Kompromiss. Der Stern der Apartheid, Daimler-Benz und seine unrühmliche Vergangenheit in Südafrika. Und Radeln gegen Gentech, Velokarawane zieht durch die Schweiz. Am Mikrofon begrüßt Wilmar Hall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Wie erwartet hat der Nationalrat dem Staatsvertrag mit den USA zugestimmt. Mit 81-61 Stimmen ist er im zweiten Durchgang dem Ständerat gefolgt. Eine Mehrheit gefunden hat der Vertrag zur Herausgabe der UBS-Akten an die USA wegen Enthaltungen seitens der SVP. Deutlich zugestimmt hat der Nationalrat aber auch dem fakultativen Referendum. Dadurch würde der Staatsvertrag erst nach Ablauf einer dreimonatigen Referendumsfrist in Kraft treten. Dies wäre nach der mit den USA vertraglich vereinbarten Frist von Ende August. Die Vorlage, ob Referendum ja oder nein, geht nun aber zuerst wieder an den Ständerat. Es wird definitiv keine parlamentarische Untersuchungskommission PUC zur Finanzkrise und zu UBS geben. Der Ständerat hat einen diesbezüglichen Antrag deutlich verworfen. Obwohl der Nationalrat vergangenen Mittwoch der Einsetzung einer PUC zugestimmt hatte, ist sie nun vom Tisch. Die Mehrheit des Ständerates, vor allem FDP und CVP, waren der Meinung, dass der Bericht der Geschäftsprüfungskommission ausreiche, um die nötigen Lehren zu ziehen. Dieser Bericht hatte das Verhalten der Behörden in der UBS-Affäre und der Finanzkrise untersucht. Die Gegner der PUC argumentierten, auch eine PUC könne nicht mehr Erkenntnisse bringen, weil sie die Rolle der UBS gar nicht untersuchen könne. Vor allem linke Politiker gaben aber zu bedenken, dass nur eine PUC die notwendigen Mittel hätte, um alle offenen Fragen zu klären. In Afghanistan liegen gigantische Bodenschätze vergraben. Laut der New York Times wird das Land in einem internen Pentagon-Papier als das Saudi-Arabien für Lithium bezeichnet. Neben dem für die Computer- und Handyindustrie wichtigen Leichtmetall gäbe es riesige Vorräte an Eisen, Kupfer und Gold. Die Bodenschätze im Wert von geschätzten 1000 Milliarden Dollar sind ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es ein Hoffnungsschimmer für das kriegsversehrte arme Land, andererseits birgt es die Gefahr neuer Konflikte. Wirtschaftliches Wachstum könnte das Land einen, gleichzeitig aber auch Anlass dafür sein, dass die Taliban verstärkt nach Macht streben und die Korruption sich ausbreitet. Zudem könnte ein Streit zwischen den Provinzen, der Zentralregierung und Stammesfürsten um die Bodenschätze entbrennen. Anfangs noch geliebt, werden sie zunehmend zum Ärgernis der Fußballfans vor dem Fernseher. Die Vuvuzela-Tröten bewegen die Gemüter. Nun legt das Schweizer Fernsehen ein und stellt bei den WM-Matches die Frequenzen und die Mikrofone der Kommentatoren besser ein. Zudem prüft es den Einsatz von Geräuschfiltern. In den nächsten Tagen soll der Ton weiter verbessert werden. Ausschalten könne man den Trötenlärm aber nicht, so das Schweizer Fernsehen. Zum Wetter: heute ist es wechselnd bis stark bewölkt mit einigen Regenschauern bei rund 22 Grad. Von morgen Mittwoch bis Samstag bleibt es wechselhaft mit Aufhellungen, aber auch lokalen Schauern und Gewittern bei rund 20 Grad.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Das Ende des Walfangmoratoriums ist in Sicht. Nächste Woche will die Walfangkommission über einen Kompromissvorschlag abstimmen, der das Moratorium aufheben und Fangquoten einführen will. Doch diese Lösung sei keine Lösung, sagt der Verein Ocean Care. Mehr dazu im Beitrag von Shane McKay und Lucia Vasella.
Seit über 60 Jahren wird der Walfang durch ein internationales Abkommen geregelt. Seit 14 Jahren besteht das Walfangmoratorium. Dies ist kein generelles Verbot. Es erlaubt zum Beispiel Walfang der indigenen Bevölkerung zum örtlichen Verbrauch und Walfang für wissenschaftliche Zwecke, sofern eine Bewilligung vorliegt. Ebenfalls Walfang betreiben dürfen Staaten, die gegen das Moratorium Einspruch erhoben haben. Das bedeutet, dass Norwegen, Island oder Japan jedes Jahr Hunderte von Walen fangen. An der kommenden Walfangkonferenz soll nun ein Kompromiss verabschiedet werden. Sigrid Lüber vom Verein Ocean Care nimmt seit knapp 20 Jahren an der Walfangkonferenz teil. Sie erklärt, dass der Kompromiss einerseits vorsieht, das Walfangmoratorium aufzuheben.
Im Gegenzug gibt sie offizielle Walfangquoten heraus, die etwas niedriger sind als die Walfangquoten, die die Walfangländer sich selber gegeben haben in den letzten Jahren, sei es für wissenschaftliche oder kommerzielle Zwecke. Und als einziges Zugeständnis, was die Walfangländer machen müssten, wäre ein Schutzgebiet im Südatlantik in einem Gebiet, wo gar nie Wale gefangen worden sind.
Diesen Kompromiss bezeichnet Ocean Care als faul. Denn die Länder, die Walfang betrieben, täten das illegal. Der Kompromiss wolle den jahrelangen Streit innerhalb der Walfangkommission IWC lindern. Und deswegen seien die Walschutzländer geneigt, dem Kompromiss zuzustimmen. Denn der Kompromiss sehe vor, dass mit den neuen Quoten weniger Wale getötet würden als heute. Daran glaubt Sigrid Lüber aber nicht.
Die Geschichte hat gezeigt, dass die Walfangländer sich nie an Quoten gehalten haben und es wäre blauäugig zu denken, dass sie sich jetzt im Rahmen dieses Kompromisses plötzlich an Quoten halten würden. Und meiner Auffassung nach ist das Moratorium immer noch der beste Schutz für die Wale.
Deshalb ist man beim Verein Ocean Care klar gegen den Walfangkompromiss. Bei der Walfangkommission IWC gäbe es eigentlich zwei etwa gleich starke Lager. Europa allerdings hat nur eine gemeinsame Stimme und Japan wird vorgeworfen, Stimmen einzukaufen.
Das heißt, die rekrutieren Entwicklungsländer oder so kleine Inselstaaten und bezahlen denen Fischereibeihilfe und knüpfen diese Beihilfe natürlich an die Bedingung, dass diese Länder der IWC beitreten und dort die Interessen von Japan unterstützen. In den letzten Jahren wurde dann von den Walschutzländern halt auch Anstrengungen unternommen, Länder dazu zu bringen, der IWC beizutreten, weil man eben nicht wollte, dass die Walfangländer so eine große Mehrheit erhalten würden.
Allerdings hätten die Walfang-Gegnerländer andere Länder bloß eingeladen und keine finanziellen Abkommen mit ihnen geschlossen. Die Diskussionen innerhalb der Walfangkommission seien extrem verfahren, niemand wolle von seiner Position abrücken und so komme man nicht weiter. Deshalb schlage man nun wohl den Kompromiss vor, um beide Seiten damit zu bedienen. Nächste Woche treffen sich die IWC-Mitgliederländer in Marokko, um über den Kompromiss abzustimmen. Es kann also sein, dass das Walfangmoratorium in einer Woche nicht mehr gilt.
Rabe Info 95,6.
Mercedes-Benz soll seine unrühmliche Vergangenheit in Südafrika aufarbeiten. Dies fordert die Kampagne Star of Apartheid. Sie wirft Mercedes-Benz, dem Hauptsponsor der deutschen Nationalmannschaft, vor, seine langjährige Unterstützung des Apartheid-Regimes in Südafrika nie wirklich aufgearbeitet zu haben. Andras Neunert von Radio Lora München hat darüber mit Anne Jung von Medico International gesprochen, die eine Kampagne dazu führt. Zuerst fragte er Anne Jung, was Medico International Mercedes-Benz eigentlich vorwerfe.
Zunächst muss man sagen, dass wir diese Vorwürfe Daimler gegenüber nicht zum WM-Start erst erheben, sondern dass es ein Prozess ist, der inzwischen schon über 10 Jahre andauert. Es gibt inzwischen viele Untersuchungen und Studien, die deutlich zeigen, dass Daimler als einer der wenigen internationalen Konzerne das verpflichtende Waffenembargo des UN-Sicherheitsrates von 1977 ignoriert hat. Daimler hat in dieser Zeit Unimox nach Südafrika geliefert, die Endverbraucher waren die südafrikanische Polizei und die Armee. Es gibt Filmmaterial, das zeigt, wie diese Unimox durch die Townships, die Viertel, in denen die schwarze Bevölkerungsmehrheit gewohnt hat, fahren und eben bei der Aufstandsbekämpfung gegen die Proteste, die sich gegen das Apartheid-Regime gerichtet haben, eingesetzt wurden.
Daimler hat ja in dieser Zeit der Apartheid selbst auch im Land produziert. Die sind aber dann nicht Teil des Hintergrunds. Man wirft den Firmen nicht vor, einfach deswegen, weil sie damals dort produziert haben, bereits die Apartheid unterstützt zu haben.
Also das ist sicherlich auch ein Teil der Debatte, weil Daimler sich immer rausredet damit, dass sie sagen, sie haben mit Mercedes-Benz Südafrika Arbeitsplätze geschaffen und damit auch die Lage der Schwarzen verbessert. Das kann man sehen, wie man will. Einige Untersuchungen zeigen, dass die Apartheid durchaus auch in der Werksproduktion dieser Konzerne halt weitergewirkt hat. Aber das ist hier nicht das Kernproblem. Es geht tatsächlich um die polizeiliche Nutzung. Und damit kann man sagen, dass Daimler mitverantwortlich war für die Verlängerung des Apartheid-Regimes.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Daimler damals nur einfach im Land produziert hat, sondern als ganz wichtiger Arbeitgeber damals auch im Apartheid-Südafrika hat ja Daimler sicherlich auch zahlreiche Kontakte gehabt und auch gebraucht. Gab es denn damals irgendeine Distanzierung vom Prinzip der Apartheid seitens von Daimler-Benz?
Das ist uns nicht bekannt. Es ist so, dass Daimler immer gesagt hat, sie sind auf der Seite der schwarzen Südafrikaner, indem sie eben Arbeitsplätze schaffen. Daimler argumentiert immer so, dass der Konzern zu keiner Zeit mit den südafrikanischen Sicherheitskräften zusammengearbeitet hat. Das darf unserer Meinung nach bezweifelt werden.
Wie sehen diese Sache die Opferverbände der Apartheid in Südafrika selbst?
Der größte südafrikanische Opferverband, Kolomani, das heißt übersetzt aus dem Zulu etwa frei aussprechen, wo über 50.000 Personen organisiert sind, ist Träger einer Klage. Hier gibt es eine Hoffnung, dass Daimler und die anderen beklagten Konzerne sich endlich bereit erklären, in einen Fonds einzuzahlen. Aber es ist jetzt inzwischen so, dass die Klage, die mehrfach geprüft wurde, im vergangenen Jahr zugelassen wurde. Das heißt also, dass die Beweislage gegen Daimler zumindest so ist, dass das Gericht beschieden hat, dass es sich hier lohnt, genauer hinzugucken. Und das macht natürlich Daimler nervös, ob der Konzern das zugibt oder nicht.
Nun hat ja Daimler aus der Zeit damals auch selbst Archive und könnte die eigene Rolle aus jener Zeit auch einer kritischen Diskussion in der Öffentlichkeit zugänglich machen und damit die eigene Vergangenheit aufarbeiten. Passiert das?
Das ist genau eine Forderung. Uns geht es jetzt nicht nur darum, dass Daimler endlich in diesen Entschädigungsfonds für die Überlebenden der Apartheid einzahlt. Uns geht es genau um die Öffnung der Archive. Wir wollen herausbekommen, was damals passiert ist. Vieles wissen wir schon. Vieles weiß der Konzern nur allein. Und bis heute weigert er sich, die Bücher zu öffnen.
Anne Jung von Medico International.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Gentechnisch verändertes Saatgut zerstört die Landwirtschaft. Das ist der Hauptkritikpunkt der Velokarawane gegen Gentechnologie. An diesem Wochenende radelt die Karawane durch die Schweiz und will möglichst viele Menschen auf die Thematik der Gentechnologie aufmerksam machen. Cheyenne Mackay berichtet.
Trotz Gentech-Moratorium wird in der Schweiz genetisch veränderter Weizen angebaut, und zwar in zwei Kantonen zu Forschungszwecken. Das kritisiert die Velokarawane gegen Gentechnologie. Denn diese Versuche seien eigentlich nicht nötig, so Samuel Stutz vom Kollektiv Velokarawane gegen Gentechnologie.
Dem Weizen wurde durch Genmanipulation eine Mehltau-Resistenz eingepflanzt. Mehltau, das ist eine Pilzkrankheit. Und im biologischen Anbau gibt es bereits schon mehltauresistente Sorten. Von dem her wird ein Problem gelöst, ein Versuch mit Gentech gelöst, das eigentlich schon gelöst ist.
Außerdem sei Gentechnologie grundsätzlich eine fragwürdige, wenn nicht sogar verwerfliche Sache, so Samuel Stutz weiter. Denn Gentechnologie gehe einher mit der Patentierung von Saatgut und von Patentierung profitierten vor allem die Großkonzerne. Die Velokarawane fordert, dass Saatgut allen landwirtschaftlichen Betrieben frei zur Verfügung steht.
Zudem ist Gentechnologie auf einer industriellen Landwirtschaft basiert. Das heißt, um Gentechnik profitabel anzubauen, um Gentechnik überhaupt anzubauen, müssen Pestizide eingesetzt werden. Es muss ein total mechanisierter Betrieb da sein. Es müssen riesige Anbauflächen gemacht werden. Und wir wollen eine kleinbäuerliche Landwirtschaft, die lokales Saatgut für jeweilige Region hat. Weil Bei Gentechnologie ist es so, dass ein Saatgut produziert wird für die ganze Welt. Und dass das nicht funktionieren kann, ist ja logisch. Weil es braucht für jede Region braucht es ein spezielles Saatgut.
Am Samstag fährt die Velokarawane los, quer durch die Schweiz. Geplant sind unter anderem Aktionen bei den Gentech-Weizenfeldern in Reckenholz und Büi. In erster Linie gehe es bei der Karawane gegen Gentechnologie darum, Aufmerksamkeit zu erhalten.
Wir durchqueren die ganze Schweiz. Wir informieren in jedem Ort mit Flyern über unser Anliegen. Einerseits zudem finden in jedem Abend Infoveranstaltungen, Filme, Diskussionsabende und so weiter statt. Ja, wir fordern schlussendlich, dass es keine Gentechnik auf der ganzen Welt gibt.
Sagt Samuel Stutz von der Velokarawane gegen Gentechnologie. Sie startet Freitagabend in Lausanne und endet am 27. Juni in Thalheim. Mehr Informationen und die genaue Route gibt es online unter www.karawane-anti-ogm.ch. Diesen Link finden Sie auch auf der Rabe-Homepage unter der Rubrik Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Damit sind wir am Ende vom heutigen Rabe Info. Die nächste Sendung gibt's morgen um 11 Uhr. Das Rabe Info gibt's auch als Podcast herunterzuladen auf der Homepage rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Shane McKay und Radio Lora München. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Roll und die wünscht einen schönen Tag. Bis dann.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.